Frequenz 4000, Episode 6, eine halbe Jubiläumsepisode, kann man fast sagen, denn uns gibt es ein halbes Jahr. Haben wir eigentlich irgendwie so einen Soundeffekt mit Trommeln, Trompeten und klatschenden Menschen?
Wir haben jetzt nicht vorbereitet.
Na, schade. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Christian Conradi, mir gegenüber sitzt Nicolas Semak.
Hallo.
Nicolas. Und Henrik Evers ist auch da.
Hallo.
Ja, wir wollen mal wieder über uns selbst reden. Haben wir ja schon lange nicht mehr gemacht, deshalb dachten wir, setzen wir uns mal wieder zusammen, schauen am Anfang ein bisschen zurück auf die letzten 6 Monate, das machen wir wirklich ganz kurz, weil es ist noch viel mehr zu tun, also es sind viel mehr Dinge, die vor uns liegen, als auf die wir zurückschauen könnten, und deshalb wollen wir eher so ein bisschen den Fokus darauf richten, was sich schon geändert hat und was sich demnächst noch ändern wird bei uns in den nächsten Wochen, Monaten und bestimmt hoffentlich auch Jahren. Halbes Jahr 4000 Hertz, das ist in Zahlen gefasst 39 Episoden.
Ja. Das ist jetzt die 40.
Stimmt, das ist die 40.
Das ist auch noch
Frequenz 40.
Ja.
Naja. Insgesamt fast 30 Stunden Podcast.
Programm.
Ist das viel? Ist das wenig? Wie seht ihr das? Ist das irgendwie, habt ihr euch das so vorgestellt, dass wir nach einem halben Jahr 40 Episoden haben werden? Ich habe gar keine Ahnung. Ich habe irgendwie gar kein Gefühl dazu eigentlich.
Als ich alleine podcastet habe, habe ich so 1-2 Folgen im halben Jahr rausgebracht und nur Interviews. Also insofern finde ich es schon viel. Ich glaube, es ist vor allen Dingen auch insofern viel, als die meisten Folgen ja auch jetzt einfach ein bisschen mehr Arbeit sind, als einfach nur Aufnahme drücken und von hinten abschneiden. Also ich glaube so, wir haben ja auch Interviewformate und so, aber wir haben halt eben auch sehr produzierte Geschichten und ich denke, das ist schon, also ich bin da zufrieden damit. Es gab jetzt unterschiedliche Frequenzen sozusagen, also wir waren mal ein bisschen mehr rausgebracht in einem gewissen Zeitraum und mal ein bisschen weniger, aber das ist glaube ich auch normal und wir müssen es da an vielen Stellen dann noch einpendeln, aber ich bin da zufrieden.
Wir hatten, glaube ich, uns keine Vorstellung vorher gemacht, wie viel es überhaupt nach einem halben Jahr dann sein sollen. Ne? Also von daher finde ich 39 klingt erstmal echt viel. Und 30, hast du es ausgerechnet, 30
Stunden? Ja, das steht da ja bei SoundCloud, also in diesem Sammelalbum.
Also es ist schon viel.
Er hat SoundCloud gesagt.
Ja, das ist auch nochmal ein Thema gleich, was sich ändern wird oder schon geändert hat. Erstmal nochmal ganz grundsätzlich, also was man tatsächlich feststellen konnte bisher ist, dass die Interviewformate, die wir haben, mit am besten laufen. Und ich habe mich gefragt, woran liegt das? Meine erste Idee war, ja, irgendwie ist der deutsche Podcasthörer, der gemeine deutsche Podcasthörer, ganz schön doch Laber-Podcast sozialisiert. Und irgendwie ist das Interview, das Gespräch, so wie wir es ja jetzt auch in Frequenz 4000 haben, schon irgendwie so der Status quo und auch das, was die meisten Leute dann irgendwie erwarten und auch annehmen, oder? Also wie erklärt ihr euch das?
Die Hürde, glaube ich, ist halt auch nicht so groß, ne, bei Interviews und Laberformaten einzusteigen. Weil ich glaube, wenn man ja Feature oder Storytelling oder ein bisschen komplizierte, erzähltere Sachen macht, muss man sich ja auch noch mehr darauf einlassen. Und dann, ich glaube, so Interviews und Gesprächsrunden kannst du halt nebenbei hören. Das merke ich bei mir selbst halt auch, während ich im Fitnessstudio bin oder abwasche. Es ist natürlich viel einfacher und schöner, halt ein Interview zuzuhören, als jetzt was Gebautes oder ein Feature. Vielleicht muss man da auch noch ein bisschen die deutschen Hörer zu erziehen, ist jetzt ein hartes Wort und vielleicht auch nicht ganz korrekt, aber dazu bringen, ne, dass man auch durchaus mal ein bisschen mehr noch investiert dahin, dass man etwas ja kompliziert Gebautes hört.
Das Erste, was ich jetzt daraus mitnehme, was du gesagt hast, ist, dass du ins Fitnessstudio gehst. Das ist ganz interessant. Das andere ist, glaube ich, ich meine, wir sind ja eigentlich auch nicht mit der Ansage angetreten, dass wir jetzt Dinge machen, die also aufgrund ihrer Produktion jetzt so ein automatisch den Massenmarkt erschließen. Ich glaube, die Mischung, die wir so machen, ist ja auch irgendwie auch geplant. Wir wollen ja jetzt auch nicht nur so produziertes Zeug machen, also so komplizierte Geschichten oder wo man sich so konzentrieren muss. Ich glaube, es stimmt auch gar nicht so ganz. So, das einerseits ist so Elementarfragen und so, ist aber auch schon ein Format, was es halt vorher schon gab. Also das muss man halt sehen. Das läuft ja ziemlich gut. Andererseits läuft halt Systemfehler auch sehr, sehr gut.
Der aber auch schon vorher
existiert hat. Ja, aber mit einer Folge, ja klar. Aber trotzdem ist es halt ja, das könnte sich aber dann ja auch ändern sozusagen. Und es ist trotzdem mit das erfolgreichste Format. Also sehe ich das gar nicht so. Das andere, was halt gut läuft, ist durch die Gegend. Also ich meine, eigentlich läuft ja alles so ganz gut, aber durch die Gegend läuft auch gut, was man aber auch wieder darauf zurückführen kann, dass er das eine sehr stetige Erscheinungsweise hat und dass Christian da, glaube ich, auch, also Christian Möller, der das macht das Format, dass er da einfach sehr weit ist in der Prägung seines Formats auch schon und eine hohen Taktung das rausbringt. Da sind natürlich irgendwie auch Prominente mit am Start. Also das sind natürlich alles so Faktoren, die jetzt abseits der Machart stehen. Aber generell glaube ich auch, was Hendrik sagt. Also das ist halt so ein, dass das halt das Nebenbei-Format ist. Und auch in den USA ist es so, dass bis auf jetzt Radiolab und This American Life, was auch ganz viele Gesprächsformate ganz, ganz erfolgreich sind. Also das unterscheidet sich, glaube ich, gar nicht so, das ist gar nicht so deutschlandspezifisch, glaube ich, sondern es ist einfach nur von der Art, wie du es hören kannst und wie leicht es zu konsumieren ist.
Was mich auch überrascht hat, so einen kurzen Rückblick, in den 6 Monaten, in denen es uns jetzt so gibt, und wir haben ja von Anfang an uns auch als Label bezeichnet und letztendlich, ne, wir sind so eine Art Dach und erscheinen unterschiedliche Formate von unterschiedlichen Autoren. Dieses Konzept hat in der Form bisher keiner aufgenommen und, ich sag jetzt mal, nachgemacht oder sich explizit da irgendwie inspirieren lassen. Überrascht euch das eigentlich auch, dass in Deutschland da bisher nichts nachkam? Irgendwie so eine 4000 Hertz Konkurrenz in dem Sinn?
5000 Hertz. Ich glaube, wenn wir jetzt innerhalb eines halben Jahres Multimillionäre geworden wären, ganz offensichtlich, und jeder sich von uns eine Yacht gekauft hätte und wir plötzlich dem Jet Set angehören würden, dann hätte es schon längst Nachahmer gegeben. Aber ich glaube, dass da auch die, sagen wir mal, aus einem ökonomischen Standpunkt heraus, dass dann auch alles ein bisschen träger ist und wir ja offensichtlich jetzt noch nicht von Großkonzernen aufgekauft wurden. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass es sich gezeigt hat, dass es ein Geschäftsmodell ist, was auch ein bisschen Zeit braucht und nicht so ganz so schnell funktioniert und wir jetzt irgendwie keine Exit-Strategie verfolgen und deswegen gibt es da noch nicht direkt so Copycats.
Also was ich immer interessant fand, so in der Beobachtung, ja, so der letzten Monate, ist eigentlich, also was das angeht, gibt es Leute, die das so ähnlich machen, ist, Deutschland ist ja sehr bekannt dafür, irgendwie so zurückhaltend zu sein und zu beobachten, was in den USA passiert. Und gerade im Bereich, ich sag mal so, dieses narrative Podcast, Angebot, was in den USA ziemlich weit fortgeschritten ist, was wir jetzt eigentlich so als Erste auch in Deutschland in der Form machen. Jetzt ist es wieder so, wir wissen, dass wir sehr stark beobachtet werden. Also das merken wir auch an Anfragen, die wir bekommen, auch von, weiß ich, Verlagen und von anderen professionellen Institutionen, die auch überlegen, Podcasts zu machen, ist, dass wieder abgewartet wird. Ist vielleicht gar nicht das Interesse da immer noch nicht an Podcasts? Wie erklärst du dir das?
Also erstens wissen wir, glaube ich, nicht, ob nicht auch schon Leute daran arbeiten. Ne? So, also es gibt's ein halbes Jahr, klar, wir werden beobachtet. Was wir sagen können, ist, dass wahrscheinlich in der Szene, die wir kennen, so im Podcasting, sowas gerade zumindest nicht nochmal entsteht. Was ich schon sehe, ist, dass gerade ein paar Leute, glaube ich, ihre Ausrichtung ein bisschen ändern. Also zum Beispiel habe ich den Eindruck, unser Freund und Kollege Philipp Banse ist da auf einmal auf eine bestimmte Art und Weise auch nochmal so ein bisschen aktiver geworden, hat sein Küchenradio nochmal so ein bisschen auch als Label platziert oder so.
Küchenstudio.
Also was, Entschuldigung, ja, Küchen, ach, es gibt so viel Küchen und Kiez und keine Ahnung. Genau, und das ist, glaube ich, da merkt man schon, dass es zumindest, ich glaube, bei ein paar Leuten nochmal so eine Motivation erzeugt hat, ein bisschen mehr nochmal zu machen oder nochmal so einen neuen Schub zu kriegen, das glaube ich schon. Andererseits ist das, was wir jetzt gemacht haben, halt auch viel Arbeit und irgendwie auch, du kannst es auch nicht so schnell einfach nachmachen, weil unsere Kombination war einfach, wir sitzen zusammen im Studio, haben diese Infrastruktur schon, also es war viel für uns auch schon einfach da und ich glaube, das kannst du auch nicht so schnell nachbauen und letzten Endes mit eigentlich noch größerem Risiko, als wir eingegangen sind, müsstest du es nachbauen, weil bei uns war alles da. Wir haben einfach nicht dieses Risiko in Bezug auf Kredite oder Neuanschaffungen gehabt und so.
Also die Gastronauten, die gibt's ja nicht mehr, was ja am Anfang, also wir und die Gastronauten wurden am Anfang sehr komischerweise irgendwie in einen Topf geworfen, auch in der Außenwahrnehmung, was mich immer überrascht hat, weil die Gastronauten bis auf ihren ja selbstreferenziellen Podcast, der eigentlich keine eigenen Produktionen machen, sondern tatsächlich eher so eine Art Vermarktungsnetzwerk waren und sich auch nie als was anderes dargestellt haben und wir ja eher eben ein Inhalte-Netzwerk sind. Die gibt's nun nicht mehr, was aber, glaube ich, eher private Gründe waren, warum die aufgehört haben. Hat sich zumindest so, ja, zwischen den Zeilen konnte man das so lesen. Finde ich eigentlich schade, dass es da irgendwie nicht noch ein Player gibt im deutschen Markt, auf den so ein bisschen so die Augen gerichtet sind, dass jetzt irgendwie nur noch wir da sind in diesem Bereich. Aber du hast gerade schon Philipp angesprochen mit seinem Küchenstudio. Die Lage der Nation, den Podcast, den er mit Ulf Burmeier macht, funktioniert ja, soweit wir das von außen wahrnehmen können, total super. Wird sehr gut angenommen, riesen Feedback, tolle Kommunikation mit der eigenen Community im Blog. Ja, also ich glaube, das ist halt auch ein sehr dankbares Format, was ist so, also es ist auch wirklich so, dass es eine Nische besetzt, die so in der medialen Welt nicht abgedeckt wird, ne, irgendwie so mit sehr viel Zeit, irgendwie die letzte Woche aus der ja, journalistisch-politischen Sicht irgendwie zu analysieren.
Was interessant ist, dass es nicht abgedeckt ist, war bisher, ne, weil es ist jetzt nicht so eine außergewöhnliche Idee.
Also ich meine, eigentlich sollten das ja mal so, ne, diese Sonntagabend-Talkshows machen und diese Polit-Talkshows, aber die sind ja so verkommen, ja, und da sitzen immer die gleichen Nasen und
ich meine, Polit-Talk gibt's im Podcasting-Bereich schon auch, ne, also ich meine, weiß nicht, Logbuch Netzpolitik ist ein bisschen fokussierter, aber das gibt's schon auch. Das läuft aber einfach sehr gut, weil ich glaube einfach da so diese Kombination aus einfach anzuhören, Regelmäßigkeit, ne, total hohe Taktung jede Woche bindet einfach total an die Macher und dann halt auch einfach das perfekte Format für Feedback und Interaktion. Und das ist einfach so die Kombination, die da, glaube ich, einfach das den Erfolg ausmacht. Und finde ich auch spannend, was du jetzt sagst, dass es schade ist, dass es niemanden gibt. Da könnte man jetzt von außen denken, ja, das ist so ein bisschen Getue, weil warum sollte man sich Konkurrenz wünschen? Aber ich fände das eigentlich total motivierend, du ja auch. Also wenn man jetzt merken würde, es gäbe noch 2, 3 andere solche Netzwerke, Labels oder wie man es auch immer bezeichnen will, finde ich, könnte man total voneinander lernen, also auch inhaltlich. Es würde eine Landschaft entstehen und das ist halt was ich schade finde, weil es ist nach wie vor eigentlich, ich meine, es ist erst ein halbes Jahr, aber es ist nach wie vor dieser private Podcaster-Bereich, dann hast du die Öffentlich-Rechtlichen, die ja jetzt schon anfangen auch zu versuchen, originär fürs Netz zu produzieren oder eben Podcasts oder so diese Erzählweisen aufzugreifen, auch nochmal fürs Netz, also die zumindest darüber diskutieren und ab und zu passiert da mal was. Aber es ist halt im Prinzip, genau, es ist eben nichts Privatwirtschaftliches jetzt ansonsten noch entstanden und das ist schon was ich mir wünsche, weil das eben auch einem selbst, glaube ich, pushen würde nochmal.
Ja gut, was wir jetzt beobachten, ist natürlich, dass die großen Netzplayer auf den Markt drängen mit eigenen Inhalten. Also wir haben jetzt ja schon öfter über Spotify gesprochen, die Übernahme von, wie hieß das früher, Sanft und Sorgfältig, jetzt Fest und Flauschig, genau. Haben wir schon öfter drüber gesprochen. Audible, der ja einstige Hörbuchanbieter, macht jetzt auch Podcasts, beziehungsweise in den USA schon länger. Wir beobachten das natürlich. Ihr habt sicherlich auch von diesem Call for Papers gehört, also dass Audible in Deutschland jetzt auf der Suche ist nach Produzenten. Ich glaube, jetzt in dieser Woche wollen die auch die eingereichten Exposés und ja, Angebote sozusagen, also die melden sich bei den Leuten, mit denen sie zusammenarbeiten wollen. So ist, glaube ich, die Formulierung. In den USA ist es ja schon so. Interessant ist auch, dass da gar nicht von Podcasts die Rede ist. Ne?
Nee, die nennen es, glaube ich, also das ganze Ding nennen sie Channels irgendwie, ne? Was ich so halb geeignet finde. Wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, dass Spotify das damals Audioshows genannt hat. Das fand ich eigentlich ganz schön. Es ist halt einfach diese endlose Diskussion. Du hast einmal diesen Hype des Begriffs Podcast. Auch ich finde da so ein bisschen so eine positive Prägung auf einmal mehr drin. Das hatte eine ganze Weile gar nicht so eine positive Prägung, dieser Begriff. Der ist jetzt in den letzten 2 Jahren dann schon sehr positiv geworden. Und ich glaube, deswegen gibt es da auch irgendwie noch nicht so den Begriff. Und letzten Endes, ich meine, man muss halt immer so erwähnen, also das, was Audible da macht und was Spotify da macht, das sind letzten Endes auch wirklich keine Podcasts. Das sind einfach Audiosendungen, die nach einem ähnlichen Konzept ablaufen, aber eben plattformgebunden. Im Zweifel bei Audible wird es gegen Geld sein auch. Und das sind einfach andere, das ist eine andere Distributionsweise.
Je nachdem, wie man das definiert in dem Begriff.
Klar ist, dass Podcast ein technischer Begriff ist. Podcast ist eine technische Definition und das sind keine Podcasts. Also das wird nicht über Klar. Feeds ausgeliefert, dieser ganze
Kram. Aber wo ist denn für dich der Unterschied? Jetzt zum Beispiel, da gibt es jetzt auch nicht so viele, mir fällt jetzt spontan Bits und so ein, die halt ein Premium-Feed, wenn man so will, anbieten, der Geld kostet. Also letztendlich auch Inhalte hinter einer Bezahlschranke sind, die nur zahlende Mitglieder haben. Wo ist da der Unterschied zu Audible?
Das
außer, also, dass es halt eben diese technische Definition nicht erfüllt.
Ja, aber ich glaube, dass die halt auch was mitbringt. Also bei Bits und So ist ja auch sozusagen der Bezahlbereich ist letzten Endes auch einfach ein Podcast-Feed, den du halt dann nur über diese eine App, beziehungsweise glaube ich noch nicht mal. Ich glaube, du kannst die auch, du kriegst glaube ich auch einen speziellen Feed. Das wird jetzt sehr technisch gerade. Das andere ist, dass du dich mit auf diesen Plattformen Audible und Spotify sozusagen mit diesem gesamten Hintergrund und auch mit diesem Abonnieren-Konzept im Netz nicht mehr auseinandersetzt. Das heißt, du wirst Mitglied in einer, du wirst Mitglied einer Plattform, du wirst Kunde einer Plattform und dann hast du Zugriff auf medialen Inhalt sozusagen. Und
aber für den
verschiedenste
macht es doch eigentlich kaum einen Unterschied. Also da ist eine Plattform, da sind
doch was Einfaches.
Naja, aber ob ich jetzt eine Plattform habe, wo gesammelte Inhalte sind, die ich nur gegen Geld konsumieren kann, oder ob ich einen Einzelpodcast, deren Premium-Feed, der hinter einer Bezahlschranke liegt, ich so auch gar nicht im Netz finden kann, sondern erst, wenn ich bezahle und mich dort angemeldet habe bei dem Anbieter. Also da ist ja eigentlich
naja, also wenn man jetzt für das Beispiel, den Hörer
kein Unterschied.
Ja, wenn man jetzt das Beispiel Bits und So nimmt, dann ist das erstmal prinzipiell erstmal ein Gratis-Podcast, so wie jeder andere auch. Es gibt eine Webseite, du kriegst da, kannst im iTunes-Verzeichnis das abonnieren und so. Und ich glaube, ich meine, das ist klar so, was Hendrik auch sagt, es ist einfacher. Und einfacher wird's halt immer in dem Moment, wenn du bezahlst. Das ist halt einfach sozusagen die Losung, die dahinter steht. Und der große Unterschied ist vor allen Dingen der, dass man nicht verlinken kann. Also zum Beispiel kann man ja, oder daran arbeiten wir jetzt, da kommen wir später nochmal drauf in Bezug, dass wir jetzt einen neuen Player haben oder so, aber wenn wir jetzt zum Beispiel davon ausgehen, wie wir es bisher gemacht haben mit SoundCloud, du kannst diesen Player in deinem Blog einbinden, du kannst über unsere Folgen schreiben, du kannst einen Blogartikel schreiben und du bindest die Folge direkt bei dir einfach an und du kannst direkt da, können die Leute Play drücken auf ihrem Blog und unsere Inhalte hören. Das geht alles nicht, wenn die Leute sozusagen in diesen Plattformen oder wenn die Inhalte in diesen Plattformen liegen. Das heißt, da ist es einfach total beschränkt darauf, du benutzt diese App oder du benutzt, ja, also im Endeffekt ist es eine App, so. Und das sind, glaube ich, die Unterschiede, die machen es halt, das ist, glaube ich, mehr das Konsumverhalten der Masse. Also sie sind einfach daran gewöhnt, irgendwo Mitglied zu werden, genau wie man beim Netflix Mitglied wird und dann das zu hören. Andererseits nimmt es halt eben so die Freiheiten ein bisschen weg und ja, das ist eigentlich der große Unterschied.
Ich glaube, dass wir aber auch mittlerweile uns eingestehen müssen, dass so ein Begriff wie Podcast sich verändert und dass es vielleicht diese technische Verknüpfung irgendwann einfach nicht mehr gegeben ist. Also ich meine, das haben wir in vielen Bereichen. Man spricht beim Fernsehen immer noch von einer Matz, von einer Magnetaufzeichnung, die es längst auch nicht mehr ist. So, ne? So, und trotzdem wird die Matz produziert. So. Also ich glaube, solche Begriffe dürfen sich auch verändern und dann haben nicht mehr die Originalverknüpfung vielleicht mit dem Technischen. Also ich verstehe natürlich, was du meinst. Und da ist man ja auch schnell bei einer Kritik, so, ne, die eben so eine Veränderung mit sich bringt. Aber ich glaube, ich sehe das, glaube ich, ein bisschen anders, weil ich finde, Podcast bedeutet heute noch viel mehr einfach als
nur das. Das verstehe ich natürlich, klar.
Also was meinst du mit viel mehr?
Naja, zum Beispiel auch was Inhaltliches, was ist, also, dass es eine Audiosendung aus dem Netz ist, könnte man ja auch einfach damit übersetzen. Man könnte sagen, also man könnte einfach den Unterschied zum Beispiel zum Radio mit Podcast machen und ich meine, ob der Begriff jetzt rein formal ästhetisch schön ist, darüber kann man auch nochmal streiten, aber zumindest finde ich, hat der Begriff Podcast einfach mehrere Definitionen.
Er hat wahnsinnig viele. Du hast auch mal irgendwann am Anfang unseres Starts, wo es ja auch viele Diskussionen dann darum um unseren Ansatz ging und so, hast du auch mal einen Tweet abgelassen, hast geschrieben, Podcast wäre so ein Begriff, der irgendwie polarisiert und es wäre so schön, wenn jeder damit klarkäme, dass es für alle Leute was anderes bedeutet oder sowas ähnliches, hast du jedenfalls geschrieben. Da kommen wir auch irgendwie an kein Ende.
Genau.
Das sind endlose Diskussionen. Letzten Endes geht es darum, dass es geschlossene Plattformen gibt und es gibt eben das offene Netz und das konkurriert gerade so ein bisschen miteinander, gerade hin, ja. Und man kann, glaube ich, sagen, dass der Vorteil der Plattform ist, dass da einfach Geld im Hintergrund steckt, der dafür sorgt, dass gewisse, in Anführungszeichen, Qualitäten erreicht werden, die vielleicht ansonsten nicht so realisierbar sind in manchen Bereichen.
Ja, also auf jeden Fall diese Plattformisierung, die wir jetzt schon öfter mal angesprochen haben, auch in den letzten Sendungen, die existiert, die schreitet auch voran und es gibt halt auch vor allen Dingen ein Unternehmen, das so ein bisschen, ja, so eine fast schon schizophrene Rolle mittlerweile einnimmt, SoundCloud. Also wir haben ja bisher unsere Inhalte immer bei SoundCloud gehostet. Also wenn ihr unsere Podcasts hört oder abonniert habt und die runtergeladen habt, dann kamen die letztendlich immer von den Servern von SoundCloud. Und die haben jetzt endlich beziehungsweise endgültig uns vertrieben, kann man fast sagen. Und ja, also diese Schizophrenie ist eigentlich insofern zu erklären, als dass sie einerseits doch so das offene Netz unterstützen, indem sie halt einen Player anbieten, den man in jede Webseite integrieren kann. Gleichzeitig wollen sie auch irgendwie eine Plattform sein und wollen ihre Apps pushen für diverse Smartphones, die es so gibt. Und diese Strategie scheint jetzt irgendwie weiterzugehen. Also, dass sie mehr in Richtung Plattform wollen und weniger in Richtung offenes Netz. Und deshalb haben sie jetzt entschieden, einfach mal ohne überhaupt irgendwen vorher zu informieren, so einen riesengroßen Banner über ihre Player zu legen, die in Webseiten integriert sind. Und wenn ihr mit einem Handy angesurft kommt und auf Play drücken wollt und unseren Podcast hören wollt, dann sagt SoundCloud, installiert ihr doch mal bitte schön die App.
Und oder ein ganz winziger oder so wie dieser Apothekerhinweis, der in Werbespots immer so drin ist, fragen Sie einen Arzt, Apotheker, steht schon ganz unten und klicke hier, wenn du es hier hören willst, ja. Aber das ist halt total, das ist ganz klar gewichtet. So, bitte geh auf unsere App. Und ich meine, der Hintergrund dafür ist, dass SoundCloud vor Investoren sagen kann, guck mal, die App-Nutzung geht hoch, weil die Leute sozusagen dahingeschanzt werden. Sie können sich ausrechnen, dass ein gewisser Prozentsatz der Leute dem auch folgen wird, dieser Geschichte, was ich halt skandalös finde, und wir haben uns auf Twitter da, glaube ich, schon so ein bisschen ausgelassen, ist, dass bezahlenden Kunden sowas nicht angekündigt wird. Also weil das offensichtlich ein Kernfeature von SoundCloud ist, dass man das eben bei sich implementieren kann und dass man das eben nicht bei ihnen auf der Plattform hören muss. Und das einfach zu ändern für User, die bezahlen, finde ich eine Unverschämtheit. Und das, was ich auch faszinierend fand, war, dass wir dann natürlich auch dem Support geschrieben haben, weil der Witz war ja noch nicht mal nur, dass das eben so passiert ist, wie du gerade beschrieben hast, sondern es gibt ja auch noch einen zweiten einbindbaren Player, so einen kompakten bei ihnen, und der geht durch diese Regelung einfach kaputt. Also der ist einfach nur noch ein orangener Balken. Also die haben das Ding noch nicht mal richtig getestet und davon wusste auch der Support gar nichts und antwortete auf unsere Frage hin, was das denn soll.
Könnt ihr uns ist mal mit den Screenshots schicken?
Könnt ihr uns einen Screenshot schicken? Nicht, das ist nicht unser Player, haben sie dann auch noch gesagt, ja. Ne, wo du echt denkst, ja, also
da weiß Moment, die rechte Hand nicht, was die linke tut, da werden irgendwelche Design und Entwickler Strategien einfach umgesetzt, von denen der Rest des Unternehmens nicht mal was weiß. Ja, also das zeugt schon davon, es ist einfach.
In dem Moment haben wir eigentlich auch innerlich aufgegeben, ja. Und haben dann gesagt, okay, jetzt
ist es mal
Zeit. Ist es mal gut mit SoundCloud, ja.
Das ist wirklich interessant, weil SoundCloud hätte sich positionieren können als großen Player in diesem neuen, falls es jetzt wirklich nochmal einen großen Podcast-Hype geben wird, wovon wir ja stark ausgehen, da wirklich auch Teil des Ganzen zu sein, eben als der Hoster für Podcast. Ich meine, in den USA wird auch viel über SoundCloud gehostet, die ganzen großen Leute. Das haben sie wirklich jetzt einfach mal so dermaßen vertan, gegen die Wand gefahren. Ja. Und das finde ich eigentlich skandalös.
Genau, und wir haben unsere Schlüsse gezogen, haben relativ schnell gehandelt, finde ich jetzt eigentlich. Ich glaube, wir haben jetzt insgesamt 2 Wochen gebraucht, um letztlich wegzuziehen von SoundCloud. Also wir benutzen das noch als sekundäre Veröffentlichungsplattform, weil das schon vielleicht interessant sein kann. Das werden wir, und wir haben auch bezahlt, also insofern benutzen wir es auch. Aber das Hosting und diese ganzen Geschichten machen wir jetzt woanders, und zwar bei einem sehr sympathischen, kleinen, hilfsbereiten, serviceorientierten Unternehmen mit dem Namen Podigy, der mich als ehemaliger Hundehalter immer so ein bisschen an Pedigree erinnert. Aber egal, es spielt ja vielleicht auch darauf an. Ich
Podcast
weiß nicht. Oder hat das was mit Porridge zu tun? Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall sind also super. Uns wurde da extrem gut geholfen. Ich kann das im Endeffekt nur empfehlen, dahin umzuziehen. Es gibt einen neuen Player, den wir jetzt so langsam schrittweise implementieren, also beziehungsweise auch um Funktionen erweitern, die alle dem entsprechen, was so bei SoundCloud eben auch so möglich ist. So eine Hüllkurve gibt es jetzt nicht, aber also Einbindung in andere Webseiten und diese ganzen Geschichten und Kapitelmarken.
Ja, und mehr auch als
genau,
SoundCloud.
Mehr als SoundCloud, ja. Also es gibt auch Kapitelmarken, Funktionalitäten und solche Geschichten. Die sind da jetzt alle drin. Die ersten Tests laufen super. Ja, und man kann es, glaube ich, insofern empfehlen, als die sich auch wirklich darum kümmern, wenn man technische Hilfe braucht. Also im Endeffekt sind wir da massiv gut unterstützt worden bei unserem Umzug von SoundCloud. Und also sehr nah, sehr schnell reagierender Service, da bin ich irgendwie sehr froh drüber.
Man sieht uns als Businesspartner, was wir bei SoundCloud eben so nicht erfahren haben. Ne?
Genau.
Das ist das Tolle daran.
Und gleichzeitig ist es eben dann auch nicht so eine Naja, so ein technisch abgeschottetes Ding, wie Soundcloud ist. Also es ist, baut noch mehr auf klassischen Webtechniken so auf. Man hat das Gefühl, man ist da auch mehr Herr seiner Daten und so. Also das ist so eine gute Mischung, die, glaube ich, für uns als Unternehmen Sinn macht, die jetzt nicht einen eigenen Server fahren wollen, weil es einfach auch zu viel Hassle ist oder zu viel Verwaltungsaufwand. Also ich finde das super.
Ja, und vor allen Dingen, weil man halt auch A, direkt im Kontakt ist und die Kommunikation auf Augenhöhe geschieht, ne? Und wir sogar ja Zugriff haben auf den Chefentwickler, wenn man so möchte. Genau, genau. Und wenn wir mal irgendwie eine Frage haben oder eine Anregung, dann ist auch immer jemand erreichbar und das ist ja Gold wert,
ja, so einen Kontakt. Genau, und das kann man letzten Endes auch Leuten empfehlen, die jetzt auch mal einen kleinen Podcast oder so starten, dass sich das mal angucken, weil es eigentlich denselben Komfort bietet wie Soundcloud, nur eben einen funktionierenden Service hat. Und wenn man sich halt nicht dafür entscheidet, alles selbst zu machen, sondern so einen Mittelweg gehen will und will nicht gleich auf so eine fette Plattform, dann ist Podigy, glaube ich, eine sehr, sehr gute Mischung aus beidem.
Aber die Änderung und die Justierung an der Technik ist nicht das Einzige, was wir vorgenommen haben und was wir noch vornehmen wollen.
Genau, wir haben auch in dem halben Jahr natürlich viel darüber nachgedacht, was unser Geschäftsmodell so angeht. Ich glaube, am Anfang war primär so die Neuigkeit oder eine Art von Neuigkeit, die wir so mitgebracht haben, ist eben halt dieses Sponsoring, was wir sozusagen von Anfang an betrieben haben. Das ist schwierig, wie man vielleicht auch daran merkt, dass wir euch nicht zu bomben mit ständigen Sponsorhinweisen. Also da gibt's, es ist auch einfach eine große Arbeit, da die entsprechenden Firmen zu finden, die das machen wollen. Insofern erweitern wir sozusagen unser Geschäftsmodell auch schrittweise und haben da so verschiedene Ideen. Auftragsproduktion, wir haben eben schon mal von Audible gesprochen. Das wäre eine Auftragsproduktion, also wir haben auch Konzepte eingereicht bei Audible.
Genau. Unter den gleichen Bedingungen wie alle auch.
Wie alle anderen natürlich.
Also klar, mal schauen, ob wir da auch angenommen werden oder ob da Inhalte von uns bald erscheinen, das wissen wir noch nicht.
Genau, und Auftragsproduktion heißt natürlich auch in ganz klassischer Hinsicht, also das haben wir gemerkt, dass ganz viele Firmen auf Anfragen, ob sie bei uns sponsern wollen, mit der Gegenfrage geantwortet haben, wollt ihr vielleicht für uns einen Podcast produzieren oder Stiftung oder wie man es halt eben auch schon in anderen Bereichen so im Podcasting kennt. Also da gibt es sehr viele Anfragen und letzten Endes wird es so sein müssen, dass wir uns auf verschiedene finanzielle Säulen stellen und da natürlich dann auch trennen, wenn wir Auftragsproduktionen machen von unseren, dass wir das trennen auch von unseren normalen Inhalten. Aber das wird, es wird ein weiterer Bereich sein, um den wir uns kümmern müssen. Wir sind sind drei Produzenten hier bei 4000 Hertz. Das heißt, es ist auch eine große Herausforderung, das alles gleichzeitig bedienen zu können. Wenn Geld im Spiel ist, kann man natürlich auch immer mit externen arbeiten und so. Aber das ist auf jeden Fall eine Sache, die an der wir arbeiten und die wir da diskutieren.
Könnten uns die Auftragsproduktionen dann zum Beispiel auch mal die Möglichkeit geben, wirklich auch aufwendigere, recherchierte Projekte zu machen, weil du gerade meintest, wir sind ja nur zu dritt. Das heißt, da brauchen wir auf jeden Fall noch Leute, die uns zuarbeiten und die wollen ja auch bezahlt werden. Und da sehen wir dann vielleicht eher gerade das in Form von Auftragsproduktionen zu machen, weil einfach dann die Finanzierbarkeit einfach gegeben ist. Weil große, aufwendige, vielleicht True Crime oder andere aus anderen Bereichen Storytelling-Formate einfach wahnsinnig teuer sind.
In der Vorbereitung. Und man weiß halt auch nicht immer, also es gibt halt keine Garantie, dass die Investition, die man halt leistet vorab, dass die halt auch Früchte trägt.
Ja, genau. Also klassisches Rechercheproblem. Man muss Zeit investieren und weiß nicht, ob sich's auszahlt. Ist auch gleichzeitig so, dass wir jetzt nicht denken, dass wir solche Sachen nur innerhalb solcher Auftragsproduktionen machen können, sondern wir wollen eben auch Geld verdienen über diese Dinge, um dann auch wieder Sachen nur bei uns machen zu können. Also wir lagern jetzt nicht die spannenden Sachen alle irgendwohin anders aus.
Aber wir müssen natürlich überlegen, einfach wie machen wir
das. Es hat Mischkalkulation, Man muss es im Einzelfall dann eben entscheiden. Was wir noch diskutieren ist, darüber ist dann auch schon mal angedeutet ist, und wir diskutieren es jetzt ein bisschen konkreter, ein Membership-Modell, wie man das so sagen könnte, also ein Mitgliederbereich. Man kennt es, glaube ich, eben einerseits, wir haben eben von Bits und so gesprochen, die dann darüber Kapitelmarken anbieten oder eben verlängerte Versionen ihrer Inhalte und natürlich von Gimlet, die einen Membership-Bereich haben. Das fände ich halt jetzt mal insofern interessant, weil ich glaube, und das glauben wir, glaube ich, alle drei, dass, oder alle vier, dass es da auch für die Mitglieder einen sogenannten Mehrwert geben muss, wenn man bei uns Geld lässt.
Ja, und da ist halt natürlich die Frage, wie könnte dieser Mehrwert aussehen? Also was halt klar die erste Idee ist, die Inhalte, die bei uns online erscheinen, die sind dann ja trotzdem noch mit Sponsoring, vielleicht auch mal noch mit einer anderen Form, mit einer anderen Werbeform drin, die eher an Spot-Werbung erinnert. Da müssen wir auch nochmal genauer schauen, wie das vielleicht in Zukunft klingen wird und klingen kann, weil wir wollen ja nicht so eine Kopie des nervigen Privatradios werden. Trotzdem wäre dann halt eben die Idee, im Membership-Modell eine werbefreie Version anzubieten. Das ist eine Option, die wir intern gerade diskutieren. Und natürlich auch exklusive Inhalte, die dann eben für die Leute bereitgestellt werden, die uns finanziell unterstützen. Die Frage ist natürlich, was können wir da überhaupt bieten? Also es ist ja illusorisch zu sagen, dass wir jetzt sozusagen ein 4000 Hertz Premium, quasi so ein Sub-Label von 4000 Hertz machen, was nur für zahlende Mitglieder existiert. Man muss sich natürlich überlegen, was kann man da für Inhalte anbieten, die spannend und interessant sind für Leute, die zahlen, gleichzeitig aber auch von uns realisiert werden können. Und was ich zumindest glaube, was durchaus spannend sein kann, ist, Hintergrundgespräche zu führen, zum Beispiel mit den Autoren, Werkstattgespräche, wo auch noch mehr die Person hinter dem Stück im Gespräch rüberkommt, weil das ist, glaube ich, schon was, wofür man zahlt, also wofür ich zahlen würde. A, zu wissen und zu hören, wie ist dieses Stück entstanden, wie tickt der Mensch überhaupt, der da dieses Stück macht, und das auch wirklich gerne im Gespräch, weil das ist auch irgendwie so die persönlichste Art und Weise, das zu transportieren. Darüber diskutieren wir gerade. Ja.
Also so eine Art DVD-Extras, ne? So könnte man es ungefähr vergleichen. Also
Making
so,
of.
Genau, so eine, ja, im Grunde ist es tatsächlich auch vielleicht ein Making of dann. Ich frage mich das, ob Leute das wirklich interessiert und ob sie dafür zahlen würden. Also interessanterweise ist es ja so, dass im Filmbereich dieser Mehrwert, der früher eben mit DVDs mitgeliefert wurde, jetzt eigentlich nicht mehr mitgeliefert wird, oder? Beim Streaming, angeboten.
Der landet dann eher bei YouTube, um für die eigentlichen Inhalte zu werben.
Ja.
Ich glaube, was noch ein Aspekt sein kann, was ich einfach bemerke als jemand, der privat gepodcastet hat jetzt irgendwie die Jahre, du ja auch, dass sich so das Hörer-Produzenten-Verhältnis ändert in dem Moment, wenn man eine Firma wird. Finde ich total nachvollziehbar auch, weil man anonymer ist, weil Leute einfach einen anderen Zugang zu einer Firma haben als zu Einzelpersonen. Und ich glaube, wir sind weniger anfassbar, nenne ich es mal, so als 4000 Hertz, als ich oder du oder wie auch immer vorher waren, als wir so unsere Dinge privat gemacht haben. Und ich habe so den Verdacht, dass, oder ich könnte mir vorstellen, dass so ein Bereich oder dass die Leute sich von so einem Bereich wünschen, dass sich das ein bisschen anders anfühlt dann. Also das heißt, du gehst in so einen Mitgliederbereich und erwartest dann einfach eine größere Nähe. Und das kann natürlich funktionieren was du jetzt gesagt hast, über so Werkstattgespräche und so. Ich glaube aber auch so durch ein paar einfach unterhaltende Gimmicks, keine Ahnung, ich habe da jetzt so ein paar Ideen, die muss ich jetzt auch nicht gleich erzählen, aber so Dinge, die einfach wirklich auch einfach Spaß machen und nicht nur so eine Ernsthaftigkeit haben, wie so ein analytisches Gespräch oder so. Und dass man halt Elemente herstellt, die diese Nähe auch wieder nochmal herstellen. Und ich glaube, weil darüber Podcast funktioniert ganz viel über diese Geschichten. Das ist einfach auch so die Erfahrung. Früher haben mir ganz viele Hörer geschrieben, ja, Podcast ist die Nähe zum Produzenten. Und eine Firma fühlt sich einfach anders an. Ne? Und das finde ich halt auch irgendwie so, wir haben einerseits tolle Zahlen, wir haben tolle Presse, es funktioniert irgendwie alles toll. Aber ich habe das Gefühl, ich bin viel weiter weg vom Publikum als vorher. Und das ist was ich auch ein bisschen schade finde und was ich gerne im Fokus haben würde, wie man das vielleicht noch ein bisschen ändern kann, dass man sich da wieder ein bisschen anders fühlt. Und da habe ich einfach Hoffnung, dass man da Konzepte erarbeiten kann für so einen Mitgliederbereich, dass das Ganze ein bisschen besser wird. Wobei das dann natürlich hinter einer Bezahlschranke liegt wiederum. Ne? Aber das ist, glaube ich, auch eben für Leute, die auch noch ein bisschen involvierter sind und nicht einfach nur so zuhören wollen und das einfach so nebenbei konsumieren können.
Das ist vielleicht wirklich so ein bisschen die Abgrenzung, ne? Also weil wir müssen ja schon zugeben, dass wir ja schon möglichst viele Menschen erreichen wollen mit unserem Podcast, weil wir ja einfach Geld verdienen wollen auch. Nichtsdestotrotz achten wir natürlich darauf, dass wir unsere Inhalte auch selber gut finden.
Auch.
Aber ich glaube, genau, nebenbei, je größer dein Publikum ist, desto weniger intim ist es, ganz klar. Und vielleicht könnte man es schaffen, mit so einem Membership-Modell dort halt Intimität einfach herzustellen. Ich glaube, das ist der Weg.
Die,
ne?
Nische in der Masse, das, ja, ist vielleicht das Neue. Ein
bisschen, ja, genau, das da ist der VIP-Bereich.
Ja. Nee, es ist vor allen Dingen der, Ja, meine Lieben, das ist wirklich ganz interessant. Ich finde das ganz, also dieses Nische wird ja auch von ganz vielen Leuten, die Podcasts machen, eben als positiv belegt, dieser Begriff. Ich finde, es gibt ein Für und Wider. Mhm. Also man, ich kann beide Positionen verstehen, dass man Nische negativ benutzt und eben auch positiv. So, das kann ich total nachvollziehen. Und vielleicht wäre es, gäbe es eine Möglichkeit, so beides zu machen. Und das erhoffe ich mir von so einem Bereich, da muss man dann halt mit den Preisen und so muss man da so ein bisschen moderat, human sein. Das ist, glaube ich, nicht einfach so ein, ja, so ein Ding ist, das sich irgendwie nur niemand leisten kann irgendwie oder so. Das muss man sich halt mal überlegen. Und die Frage ist auch, oder es muss natürlich auch klar sein, dass die Leute das auch machen, weil sie uns unterstützen wollen.
Ein also Ansatz, das ist ja der auch Feedback, was wir bekommen. Ne? Also dass genau. immer wieder die Frage kommt, ja, wo habt ihr denn euren Flatter-Button? Wo habt ihr denn euren PayPal-Spende-Knopf? Haben wir bisher alles nicht.
Haben wir alles nicht, weil wir, wenn wir sowas machen wollen, das dann im Zweifel selbst entwickeln oder eben nicht uns wieder nicht abhängig machen wollen von Plattformen, die in dem Bereich natürlich auch so eine Rolle spielen.
Man muss auch sagen, also zumindest ist das meine persönliche Meinung, dass Membership-Modelle, wie sie bisher existieren im Podcast-Bereich, nicht, aus meiner Sicht nicht wirklich funktionieren. Also wenn man jetzt mal so in die USA guckt, was Gimlet zum Beispiel macht, oder überhaupt so dieser US-Ansatz, so eine Mischung aus Kickstarter-Rewards und einer monatlichen festen Betrag, Supporter-Betrag. Also was habe ich denn davon, wenn ich ein T-Shirt oder eine Tasse bekomme als Gegenwert dafür, dass ich dem Unternehmen oder dann den Produzenten monatlich $3 oder $5 oder $10 oder was gebe? Mhm. Also das ist für mich nicht, das wirkt halt so ein Schuss, so schnell.
Geben denen halt irgendwas so, ne? So wie, ja, T-Shirt geht immer so.
Das genau. ist halt nicht. Und wir wollen halt einfach ein Membership-Modell haben, wo halt wirklich auch eine Community entsteht und wo halt auch Inhalte da sind, die eben die Nähe zu uns und zu den Produzenten und zu den Autoren erhöht und nicht einfach nur Merchandise-Abverkauf.
Ja, genau. Was aber coole T-Shirts nicht ausschließt.
Das stimmt.
Du willst ja nur selbst eins haben.
Ja. Ja, genau. Absolut. Also ich glaube, da sind wir uns auf jeden Fall einig an dem Punkt. Ne?
Also und deswegen deswegen denken wir so lange darüber nach und starten es nicht einfach so mit so einem komischen Flatter-Button, sondern wir wollen da halt ein rundes Konzept haben und gleich, wenn wir starten, dann ein Angebot machen, was für die Hörer ebenso attraktiv ist wie für uns und uns halt noch eine Möglichkeit gibt, mit bestimmten Zahlen oder Geldbeträgen im Monat noch ein bisschen zu kalkulieren. Ja, da bin, genau. Und was ich total wichtig finde, wäre an der Stelle wirklich, wirklich Feedback. Also ich fände es einfach total interessant, wenn jetzt von euch Wünsche und Ideen kommen, über Sachen, die ihr euch halt einfach wünschen würde, die ihr am besten fändet in solchen Bereichen oder was wir für ein Angebot euch machen könnten, was ihr attraktiv finden würdet. Ich fände es auch spannend, wenn ihr sagen würdet, was würdest du denn bezahlen und warum würdet ihr dafür bezahlen? Ne? Wäre es für euch eher ein Support-Ding oder ist für euch dann eher zentral, dass ihr was dafür bekommt? Also diese ganzen Dinge und gerade auch Einfälle darüber, wie ihr euch näher fühlen könnt der ganzen Geschichte. Das fände ich einfach interessant und ob das Interesse dafür besteht. Also das fände ich wirklich interessant. Ja. Wir haben Kommentare auf der Seite bei Frequenz 4000. Ihr könnt uns über Twitter erreichen, Facebook und diese ganzen Kanäle.
kontakt@4000herz.de.
Genau, also das fände ich wirklich interessant, weil ihr könnt sozusagen jetzt mit diesem Feedback und auch da wirklich mitgestalten und das fände ich ganz toll, wenn das passieren würde.
Und wir haben schon so grob, ist unser Fahrplan so, dass wir uns wünschen würden, dass es dieses Jahr noch klappt. Ob das funktioniert, können wir zu dem aktuellen Zeitpunkt noch nicht sagen. Wir sind da aber ganz optimistisch.
Ja.
Wir wollten, glaube ich, auch noch mal ein bisschen in die Zukunft schauen, oder? Was so ja, bei uns so laufen
wird. Die Glaskugel
wird.
Raus, warte mal.
Ja, raus. Das haben wir jetzt gerade fast schon so ein bisschen gemacht. Ne? Also
inhaltlich.
Aber inhaltlich steige ich immer aus.
Ja, das stimmt. es ist auf jeden Fall so, dass wir ziemlich viel, wie sagt man so schön, Eisen im Feuer haben.
Ja, Eisen im Feuer. Du hast zum Glück nicht Pipeline gesagt. Ja. Das hätte ich dir jetzt
Eisen der Pipeline? Das klingt gefährlich. Ja.
Genau, aber es passiert auf jeden Fall ganz viel und wir hoffen, demnächst noch mit vielen neuen, tollen Podcasts rauskommen zu können. Ja. Ich glaube, demnächst kommt auch schon eine neue Systemfehlerfolge, oder?
Also der Arbeitstitel, mal gucken, vielleicht wird ja auch dann der finale Titel, ist Kunstfehler. Da geht es aber nicht um die medizinischen Kunstfehler, da kennt man ja den Begriff so ein bisschen her, sondern tatsächlich um Fehler in der Kunst und wann wird ein Fehler zu Kunst? Wann wird fehlerhafte Kunst zu etwas völlig anderem? Also es geht um zerstörte Kunstwerke, um Zerstörungen, die zu Kunst werden und die Geschichten dahinter.
Das klingt ja sehr interessant.
Bin ich sehr gespannt. Ich glaube, das wird
Meta,
auch ganz
Meta,
gut. Meta? Nee, ist überhaupt nicht Meta. Sehr konkret, sind vier kleine, sehr konkrete Geschichten, die aber alle zusammengeführt werden.
Sehr gut. Auch unser Walross hat eine neue Episode veröffentlicht. Da ging es um Tätowieren. Ich finde ja immer dieses Geräusch von diesen Maschinen so ein bisschen gruselig. Gleichzeitig habe ich mir immer schon gedacht, ich weiß nicht, wie es euch geht, dass man, ich würde ja gerne einfach mal wissen, ganz kurz, wie sich das anfühlt. Und ich habe einfach gedacht, ich mache mir irgendwo so einen winzigen Punkt hin. Und wenn es nur irgendwo ist, wo hoffentlich nie jemand hinsieht. Also so einfach so, dass ich dachte so, okay, ich würde es gerne mal so. Also ich glaube, wenn ich wie Walrus sozusagen in die Tattoo-Szene gehe, in die Tätowierstudios, mich mit Leuten unterhalte, die sich tätowieren lassen und die tätowieren, dass ich dann sehr versucht gewesen wäre, mir einen winzig kleinen Punkt
ja, auf jeden Fall.
Und falls wir jetzt über Dinge reden, die ihr noch gar nicht gehört habt, hören wir auch mal ganz kurz in die letzte Walrus and the Bear Episode rein, die heißt Inked Up.
So how do you hold this thing? Like this?
Yeah.
Look at that. This is good.
I really try to not have this thing resting on my hand, though. Yeah, it's more like this.
All right, fire it up, bad boy.
Okay, this is kind of intense. Yeah, wait, I first have to get used to the feeling of...
Yeah, Walrus is not really a bad boy. He's more like a walrus.
All right, now that I can do this, I can do this. Like this? All right. Oh, dear God. Oh, how is this ever going to turn into a kitty cat?
Kitty's got ears.
Kitty's got ears. It needs to have a little... Whoa. That's all right. Yeah. That's all right. Well, eyes, they have a little bit like... Oh, I know what kind of eyes they have, but this is going to be tricky. I made it way too small.
Und auch Walrus wird jetzt als nächstes dann seinen zweiten Teil seiner Abhandlung der jüdischen Gemeinde, der Jewish Community in Berlin veröffentlichen und dann gibt's Döner. Das ist ein ganz schöner Kontrast. Ja. Also Walrus ist, der geht polarisiert, sage ich mal so, in seinen thematischen Ausrichtungen. Da gibt's dann auch eine kleine Party, da kann er jetzt gleich mal was zu erzählen. Wir rufen den mal an.
Hey,
hey, Wouter.
Hi.
Hallo.
Hey. Hallo. Sag mal, wir wollten ja mal kurz so ein bisschen so ein Update von dir bekommen. Vielleicht kannst du mal kurz erzählen, worum geht's eigentlich in den nächsten Folgen? Wenn ich das noch richtig auf dem Schirm habe, kommt als nächstes der zweite Teil der Jewish Community und dann die Dönerfolge, richtig?
Ja, richtig. Ja, also die erstfolgende Folge ist über die Jewish Community, also der zweite Teil davon. Wir haben im ersten Teil haben wir gesprochen über die Geschichte der jüdischen Gemeinde hier in Berlin und in der zweiten Folge haben wir eigentlich sprechen wir über die gegenwärtige Gemeinde hier. Also wir haben einige Leute geinterviewt, die sich hier mit den jüdischen Gemeinden ein bisschen beschäftigt haben oder einfach hier wohnen. Und das ist eigentlich die erste Folge, die so in einer Woche, zwei Wochen auskommt, etwas in dieser Zeit.
Und dann kommt die große Dönerfolge, an der
harter inhaltlicher Schnitt.
genau. Erzähl doch mal, warum Döner? Also für mich ist ja der Döner irgendwie auch so ein Symbol für Berlin. Wie kamst du darauf, eine Podcast-Episode über den Döner zu machen?
Ja, also ich wusste es eigentlich gar nicht, aber das ist natürlich etwas, was man so hier lernt, wenn man in Berlin ankommt, dass das Ding, der Döner Kebab, das heißt, das ist was von Berlin aus. Das ist hier ausgefunden oder es wird so gesagt. Und also das ist ein ganz typisches berlinisches Ding. Und da habe ich eigentlich mit einem Freund von mir gesprochen, mit Jeffrey John King, mit wem ich den Folge mache. Wir haben so eine ganze Diskussion gehabt, wie berlinisch das eigentlich ist. Also das heißt, Döner Kebab ist so ein Ding, das heißt drehend Fleisch, aber Kebab ist doch gar nicht deutsch, ne? Gar nicht berlinisch. Also wie berlinisch ist ein Döner Kebab denn eigentlich? Deswegen, wir haben da ein bisschen diskutiert und dann am Ende haben wir dann bedacht, vielleicht wäre es cool sein, um eine Folge darüber zu machen. Und bei einem Folge über dünne Kebab gehört natürlich auch ein bisschen dünne Essen. Also ja, ich glaube, wir müssen ein gute Dinnerparty machen und dann
ein
bisschen Döner essen.
Habt ihr dafür so eine Art Reverse Engineering gemacht? Also euch Döner gekauft und den auseinandergenommen, um zu gucken, wer gemacht wird? Oder wie seid ihr da vorgegangen?
Naja, wir haben natürlich richtig viel Döner gegessen, ne? Alle verschiedene Arten Läden und am Ende haben wir gedacht, wie können dann wir das am besten machen? Das ist natürlich noch ein bisschen geheim, weil das wird alles in Folge, kommt das alles raus. Aber da muss man ein bisschen überlegen, wie man eigentlich Dinner macht. Ne? Muss man dann ein drehend Ding machen mit ein bisschen Feuer dazu oder kann man das auch auf eine andere Weise machen? Was ist dann wirklich die Basis, die Grund von ein guter Döner Kebab?
Habt ihr dann auf der Party auch so eine Maschine oder willst du das auch nicht verraten?
Nee, wir haben keine Maschine. Also wir haben eine Art von Maschine, aber nicht so eine richtige Maschine. Am Ende dieser Folge kommen wir auch so ein bisschen daraus, dass da braucht man auch vielleicht nicht so ein Ding. Das ist vielleicht nicht der Grund oder der Basis von einem guten Döner Kebab von Maschinen.
Mhm. Du hast jetzt die Party schon angesprochen. Also es gibt nicht nur eine Podcast-Episode zum Thema Döner, sondern auch eine Party, die dann auch Teil der Episode wird. Und erzähl doch mal.
Ja. Gut. Das Idee von der Party war natürlich, weil es einfach ganz cool ist, manchmal ein bisschen zusammen zu feiern. Aber so ein Podcast, das kann auch mal ein bisschen abstrakt werden, ne? Dass man eigentlich alles im Internet gehört und das sind nur Stimmen und Audio und ja, um dann einen Moment zu haben, dass man zusammenkommen kann und einfach einander sehen kann, wie das alles sind und ja, ein bisschen darüber zu reden können, das ist eigentlich ganz cool. So eigentlich wirklich so ein Offline-Event. Das war das ganze Idee von einer Döner Kebab Party. Und dann die Folge über Döner Kebab war dann ein guter Grund, um die Party zu geben.
Ist das denn jetzt eine öffentliche Einladung eigentlich auch an die Hörer?
Ja, auf jeden Fall. Also am 6. August wird diese Party gegeben in Treptower Park. Also hier in Berlin. Und ja, jeder, der vorbeikommen möchte, super gerne. Also wir machen da Döner Kebab, die ist alles umsonst. Also die könnt ihr einfach vorbeikommen, nehmt deine eigene Getränke mit und dann haben wir einfach einen ganz lockeren Abend oder Nachmittag im Treptower Park.
Okay, vielen Dank. Also kein Freibier, aber Freidöner.
Freidöner, ist ja auch mal schön.
Freidöner, ja, also das ist doch halt die Grund, um da hinzukommen.
Absolut.
Ja,
absolut. Hast du sehr überzeugende Argumente jetzt gefunden. Walrus wollte ich schon sagen, aber jetzt bist du ja gerade Wouter. Genau. Also vielen Dank für das Interview.
Ich freue mich, allen zu sehen und auch ein bisschen die anderen Leute kennenzulernen. Also ja. Bis zum 6. August.
Ja, genau.
Danke bis dir. Dann. Bis bald.
Wouter,
ciao.
Danke.
Ciao.
Bis dann.
Ciao.
So viel zu Walrus und seinen Plänen hinsichtlich der jüdischen Gemeinde und der Dönerproduktion und und Partys.
Genau, also wer da Lust drauf hat, das ist natürlich in Berlin im Treptower Park. Das heißt, für Leute außerhalb von Berlin ist es nicht so einfach. Aber falls ihr doch kommen wollt und den Döner probieren wollt, den er da in seiner Podcast-Episode macht, Links findet ihr auf der Seite zur Episode.
Wir können noch nicht versprechen, dass wir irgendwie alle da sein können. Weiß ich jetzt noch nicht so genau, ne, wie das aussieht. Also falls ihr jetzt irgendwie beabsichtigt,
uns
das
zu
ganze
stalken.
Team zu treffen, das ist noch unklar.
Ja, aber der Walrus ist da auf jeden Fall.
Ja.
Wir haben ja auch den Mixer gestartet, da sollten wir vielleicht auch nochmal drauf eingehen. Müssen wir nochmal kurz erklären, was es ist, ne? Der Mixer ist unser neuer Podcast für Einzelstücke, für Klangkunst, für Feature,
Reportagen,
Feature. Genau. Und da erscheint jetzt demnächst die nächste Folge, das ist dann schon Folge 3, kann man eigentlich sagen. Ne?
Genau, die erste war ja in zwei Teile unterteilt.
Genau. Und zwar Thomas Reinches berichtet dort auch über Bushwick in New Yorker Stadtteil. Ich glaube, wir haben schon mal einen Ausschnitt gehört, ne, in der letzten Frequenzfolge. Jetzt nicht
auf jeden Fall ist das eine ganz interessante Frage, die er da, der er nachgegangen ist, ne, so Stadtteile und vor allen Dingen so im sehr engen urbanen Raum von so tollen Städten wie Berlin oder New York verändert sich ja extrem viel in sehr kurzer Zeit. Und es gibt ja diesen Begriff der Gentrifizierung, also dass sich das komplette Stadtteile, die Bewohner dort sozusagen ausgetauscht werden, weil irgendwas gehypt wird und dann kommen Künstler und dann kommen irgendwann Leute mit Geld und dann ist alles anders als vorher. Der Thomas hat sich mal so ein bisschen auf die Suche danach gemacht, wie fängt das überhaupt an? Und er hat behauptet zumindest in dem Stück, eine Person gefunden, die sozusagen diesen ursprünglichen Wandel verursacht hat.
Angestoßen, ne?
Angestoßen
also
hat.
Ja. So dieser, das, der, ja.
Also auf jeden Fall diese Frage, irgendwie genau, so ein sehr fast schon gesellschaftlich-politisches Thema aufzurollen, sehr konkret versuchen, auf eine Person zurückzuführen, finde ich, ist ein sehr interessanter Ansatz und ich bin sehr gespannt aufs Stück. Ein
gewagter Ansatz auch, ja. aber natürlich irgendwie auch nachvollziehbar. Also das erscheint demnächst, so in den nächsten 1-2 Wochen, würde ich mal sagen, erscheint das im Mixer.
Darauf folgt dann ein eher künstlerisches Stück. Ich glaube, da sagen wir noch gar nicht so viel zu, von Julius Stucke. Wir haben ja auch gesagt, dass wir euch ein bisschen herausfordern wollen an manchen Stellen und vielleicht auch mal ein bisschen mehr in die künstlerische Richtung gehen und genau, das wird so ein Stück werden.
En garde. Julius ist, wir sitzen hier auch im Radiobüro, das haben wir, weiß gar nicht, ob wir das schon mal so erzählt haben, 4000 Hertz ist ja so aus so einer Gruppe von 10 freien Radiojournalisten im weitesten Sinne hier entstanden, die alle hier so Coworking machen in unseren Räumen und wir haben uns daraus gegründet. Und Julius ist ein freier Kollege, der hier auch im Büro ist. Noch nicht so lang. Ja, genau. Okay.
Und die Aufnahmeprüfung ist das Stück, was er für uns gemacht hat.
Ja, genau. Sonst fliegt er wieder raus.
Nein. Auf jeden Fall geht es um Klangkunst.
Weißt du Bescheid, Julius.
Und darum wird wiederum interessant sein. Wir sind uns noch nicht 100% einig, ob wir das überhaupt in irgendeiner Art und Weise anmoderieren werden, sondern vielleicht werdet ihr sozusagen einfach ins kalte Becken der Klangkunst geworfen und mal schauen.
Ja. Ich finde erklären immer schwierig. Könnte ich auch gar nicht.
Nee, das sowieso nicht
erklären.
Ja. Genau. Und dann Laura will ja auch noch was machen, ne, Hendrik?
Ja, die Laura war ja praktisch die Autorin unseres Premierenstücks aus Delhi und Laura war schon wieder unterwegs.
Ja,
Laura war jetzt in Kolumbien für uns unterwegs tatsächlich und hat da eine ganz interessante Geschichte mitgebracht. Es geht im Groben um, was sagt man, Transgender-Prostituierte, ist das der richtige Begriff, in Kolumbien. Eine, glaube ich, ziemlich spannende, auch ziemlich harte Geschichte.
Mit 4 Protagonistinnen.
Genau.
Auf dem Strich im Bordell, also es wird sehr explizit werden, das können wir glaube ich schon mal sagen. Mhm. Wir wollen da jetzt aber auch nichts irgendwie skandalisieren oder irgendwie in irgendeiner Art und Weise ja, das irgendwie aufbauschen. Es wird halt einfach so.
Ist halt Realität.
Genau, also für etwas weich betuchte Ohren ist es vielleicht, wird es hart werden, auch explizit im Sinne von Pornografie und Sexualität, so sehr explizit. Aber diese Geschichte braucht das, weil das die Realität dort einfach so ist und wird auch sehr persönlich sein, wird einen Einblick in so ein Paralleluniversum geben und das wird sehr interessant. Also wir haben jetzt noch tatsächlich selber noch gar nichts gehört konkret. Mhm. Wir haben jetzt mit ihr gesprochen. Wir sind an dem Punkt, wo sie noch an dem Skript arbeitet. Wir kriegen in den nächsten Tagen, Wochen das Manuskript von ihr, werden es dann lesen und mit ihr Rücksprache halten und uns dann auch nochmal über die Form der Präsentation unterhalten. Es wird diesmal anders klingen als die Geschichte von ihr in Indien.
Ja, wir haben versucht, ein bisschen das Feedback aufzunehmen, auch was wir zum ersten Mixer hatten und werden versuchen, das jetzt mal auch ein bisschen anders zu machen.
Wo Laura sich mal rumtreibt, ne? Ich bin immer in Kreuzberg, dann mal in Friedrichshain.
Neukölln auch hin
und her. Und sie Kolumbien, Indien, ein Wahnsinn.
Ja, ich glaube, eine Syrien-Geschichte wartet auch noch, aber in Berlin spielt. Aber da können wir noch nicht viel drüber sagen.
Syrien in Berlin.
Ja, also der Mixer ist auf jeden Fall schon mal pickepacke voll und es lohnt sich, ihn zu abonnieren, wer ihn noch nicht abonniert hat.
Selbstverständlich, ja. Und ich muss jetzt auch nochmal mittendrin, und das mache ich am Ende auch gleich nochmal, mal darum bitten. Wir freuen uns über Rezensionen bei iTunes. Ihr helft uns. Es freut uns einfach wahnsinnig, wenn wir merken, dass ihr uns dass ihr uns Feedback gibt auf verschiedenen Ebenen. Und ich will aufrufen. Mein Gott, so viel Sprechfehler in einem Satz.
Soweit unser Vorausblick, was die nächsten Episoden verschiedener Formate angeht bei uns. Deshalb können wir eigentlich auch nochmal vorausschauen, was es in der nächsten Frequenz 4000 Episode geben wird. Da können wir nämlich auch schon drüber kurz reden. Wir wollen uns mal damit beschäftigen, inwiefern Podcasts bei öffentlich-rechtlichen Rundfunksendern funktionieren und haben dort ein sehr schönes Beispiel parat, worüber wir reden werden, und zwar der Anhalter. Vielleicht habt ihr das gehört, eine Produktion von WDR 5, beziehungsweise von Stefan Beuting
Sven Präger.
Und zumindest einen von beiden werden wir in der nächsten Folge hier zu Gast haben und wir werden mal genau darüber reden, wie sich eigentlich so eine öffentlich-rechtliche Podcast-Produktion unterscheidet, weil das Besondere daran ist nämlich, eigentlich war es natürlich als Radiostück geplant, aber, soweit wir das schon mal wissen, unter der Voraussetzung der Autoren, dass es auch als Podcast erscheint und auch so als eigene Form wahrgenommen werden kann im Netz. Und ich finde, das hat eigentlich sehr gut funktioniert und da wollen wir drüber reden. Sehr aufwendige Produktion, sehr aufwendige Recherche, die sogar über Jahre ging. Also ich habe alle 5 Folgen gehört, fand die sehr gut und bin schon gespannt aufs Gespräch, das dann in der nächsten Folge Frequenz 4000. Und damit sagen wir jetzt auch mal langsam Tschüss. Ihr habt ja noch sehr viele Podcasts, die ihr hören müsst von 4000 Hertz. Also vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
Vielen Dank.
Danke. Tschüss.
Tschüss.
Eine Produktion von 4000 Hertz 2016.